SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Es ist seit Tagen das gleiche Spiel. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD wird von allen Seiten genau unter die Lupe genommen. Das Umweltbundesamt kritisiert jetzt die geplante Erhöhung der Entfernungspauschale. Die von Schwarz-Rot vorgesehene Entlastung für Pendler sei sowohl umwelt- und klimaschädlich als auch sozial ungerecht. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer. Wer also zum Beispiel 30 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt und an 220 Tagen zur Arbeit fährt, der könnte dann für das nächste Jahr rund 350 Euro mehr von der Steuer absetzen als für dieses.
Während in Deutschland über die Pläne der künftigen Regierung diskutiert wird, setzt die neue US-Regierung ihre Vorhaben schon in die Tat um und kürzt weiter. Dabei überlegt sie offenbar, im Bereich der Außenpolitik und der diplomatischen Vertretungen drastisch zu sparen. Das berichten die New York Times und die Washington Post. Andreas Hein mit Einzelheiten.
Die Zeitungen schreiben, dass fast die Hälfte des Geldes im Außenministerium gestrichen wird und damit wohl für Organisationen wie die Vereinten Nationen fast alles wegfallen könnte. Sie berufen sich auf interne Dokumente. Auch die US-Generalkonsulate in Düsseldorf und Leipzig stehen den Berichten nach auf dem Prüfstand. Spekuliert wird, dass insgesamt 10 Botschaften und 17 Konsulate geschlossen werden könnten. Der US-Diplomatenverband kritisierte die Vorschläge als gefährlich. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington erklärte, die Pläne seien nicht abschließend abgestimmt.
Vor einem New Yorker Gericht hat die Neuauflage des historischen MeToo-Prozesses gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen. Weinstein war vor 5 Jahren wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Übergriffe gegen Frauen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Aufgrund schwerwiegender Verfahrensfehler wurde das Urteil jedoch vor einem Jahr kassiert. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Schon vor Beginn des Verfahrens äußerte sich sein Anwalt vorsichtig optimistisch, dass die Geschworenen am Ende Weinstein freisprechen werden. Die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. Dem widersprach die Anwältin einer der 3 Frauen, die Weinstein wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Übergriffe anklagen. Aus den Aussagen ihrer Mandantin werde glasklar deutlich werden, dass es sich um sexuelle Gewalt handelte. Die Juryauswahl gestaltet sich unterdessen schwierig. Von 140 möglichen Geschworenen mussten am ersten Prozesstag bereits 100 ausgeschlossen werden. Entweder, weil sie angaben, das Verfahren nicht vorurteilsfrei verfolgen zu können, oder weil sie selbst schon einmal Opfer von sexueller Gewalt waren.
Nachdem sie sich schon wegen der US-Zölle Sorgen machen, kommen jetzt weitere Nachrichten, die den deutschen Winzern nicht gefallen dürften. Weltweit wird immer weniger Wein getrunken. Das geht aus dem Jahresbericht der Internationalen Organisation für Rebe und Wein hervor. Einzelheiten von Ramin Movasagian.
Im vergangenen Jahr ist der weltweite Weinkonsum auf den niedrigsten Stand seit 1961 gesunken. Die OIV nennt als Gründe dafür unter anderem die sinkende Nachfrage in Schlüsselmärkten wie den USA und schlechte Ernten aufgrund von Extremwetterereignissen. Viele Menschen hätten außerdem inzwischen ihr Konsumverhalten geändert. Die Weinbranche fürchtet, dass die vorübergehend ausgesetzten US-Zölle für weiteren finanziellen Schaden sorgen könnten. Als größter Weinproduzent gilt weiterhin Italien, gefolgt von Frankreich und Spanien.
Schöne Weinberge gibt's auf jeden Fall an der Mosel und die schauen sich Touristen auch gerne vom Fluss aus an. Die Stadtwerke Trier und ein großes Kreuzfahrtunternehmen planen aktuell 2 neue Anlegestellen für Schiffe in Trier Nord. Yannick Jeckert, der Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH, sieht in diesen neuen Ankerplätzen für Flusskreuzfahrtschiffe Vorteile für den Tourismus in der Stadt.
Flusskreuzfahrten sind für den Tourismus in Trier insgesamt äußerst wichtig. Wir haben auch eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren. Wir haben einerseits die Rückmeldung, dass der Hafen in Erang durchaus nicht attraktiv ist für die Gäste vor Ort und für die Reedereien. Und deswegen ist es ganz klar und merklich, dass wir mit den schon bestehenden Liegeplätzen auch die Nachfrage einfach schlicht und ergreifend nicht befriedigen können.
Umweltschützer und auch die Trierer Rudergesellschaft kritisieren hingegen die Pläne. Sie befürchten unter anderem, dass in Trier Wassersport in Zukunft auf der Mosel nicht mehr ohne Gefahr möglich sein wird. Uwe Thein von der Trierer Rudergesellschaft.
Sollten die Anlegestellen tatsächlich gebaut werden, wäre das Ende unseres talseitigen Ruderreviers, denn diese Schiffe, 135 Meter Länge, das zweimal, das ist über 300 Meter mit Zwischenräumen, praktisch wie eine stählerne Wand. Das Wasser dazwischen wird noch mehr aufgeschaukelt. Wir können vor allen Dingen nicht mehr ins Flachwasser ausweichen. Deswegen werden wir auch sagen, rudert da nicht mehr.
Und wir kommen zum Fußball. Es war zwar absehbar, aber dennoch knapp. Einen 0:4 Rückstand aus dem Hinspiel gegen den FC Barcelona aufzuholen, das schien unmöglich. Aber Borussia Dortmund machte es gestern Abend nochmal spannend. Dennoch ist der BVB am Ende aus der Champions League ausgeschieden, trotz des Heimsiegs mit 3:1. Armin Lehmann berichtet.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein viertes Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein FC Barcelona hatte mit 1:3 verloren, dennoch recht eindeutig das Halbfinale erreicht. Dortmund ist nach einer starken Leistung ausgeschieden und bekam nach dem Spiel den verdienten Applaus seiner rund 80.000 Fans.
Und Lob bekam das Team des BVB auch von seinem eigenen Trainer Niko Kovac.
Wir waren sehr viel schärfer, wir waren mit sehr viel mehr Aggressivität unterwegs, aber auch mit sehr viel mehr Mut. Wir haben durchverteidigt, wir haben den Gegner attackiert, wir haben ihnen keine Zeit und keinen Raum gegeben. Das ist das, was mich heute wirklich sehr gefreut hat. Denn gegen Barcelona so ein Spiel hinzulegen, das denke ich mir, haben nicht viele geschafft in diesem Jahr.
Soweit BVB-Trainer Niko Kovac zum am Ende doch knappen Champions League aus gegen Barcelona.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Vor allem in Württemberg scheint heute ab und zu die Sonne. Hier bleibt's von lokalen Schauern oder Gewittern mal abgesehen auch trocken. In Rheinland-Pfalz und in Baden halten sich dagegen viele Wolken. Nach Westen hin fällt zeitweise Regen. Die Temperaturunterschiede sind heute groß. Maximal 9 Grad gibt's in der Hohen Eifel, 10 Grad im Hochschwarzwald, andererseits bis zu 23 Grad an der Tauber. Im Laufe des Tages frischt der West- bis Nordwestwind spürbar auf.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wie halten Sie es mit der Religion? Fühlen Sie sich noch einer Kirche verbunden? Immer weniger Menschen tun das und über die Folgen sprechen wir diese Woche immer um diese Uhrzeit. Weniger Mitglieder bedeutet für die Kirchen weniger Einnahmen und deswegen ziehen sie sich zurück. Sie verkaufen Gotteshäuser, die nicht mehr genutzt werden. Aber auch viele andere Einrichtungen stehen in Frage. Kitas, Pflegedienste, Hospize, Krankenhäuser. Was wird daraus, wenn die Kirchen als Träger aufhören und muss das überhaupt sein? Darüber habe ich mit Ulrich Hemel gesprochen. Er ist Ökonom und katholischer Theologe. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Katholische Schulen in Deutschland. Herr Hemel, schauen wir zunächst auf die Schulen. Warum brauchen wir in Deutschland überhaupt noch katholische Schulen? Kann das der Staat nicht mindestens genauso gut alleine?
Na, wir haben in unserem Grundgesetz die Ermöglichung und das Recht auf freie Schulen, die einen anderen Akzent setzen. Und ich finde, ein solches Recht gehört einfach zu einer pluralen Demokratie dazu. Und da sind eben auch die Kirchen gefordert. Wir haben ja in Deutschland nach wie vor 903 katholische Schulen über das ganze Land verteilt, die auch sehr stark nachgefragt werden. Also das Interessante ist, dass Kirche im Augenblick keinen guten Lauf hat, aber Schulen in kirchlicher Trägerschaft, gleich ob evangelisch oder katholisch, haben einen enormen Zulauf. Warum? Einfach, weil es gute Schulen sind.
Über den guten Unterricht hinaus, was bieten diese Schulen denn Kindern und Jugendlichen konkret, außer vielleicht der Pflicht, dass man ab und zu zum Schulgottesdienst gehen muss?
Naja, das ist natürlich jetzt schon ein Framing, was Sie gerade gemacht haben, Pflicht zum Schulgottesdienst. Da bin ich schon ein bisschen kritisch. Erstens bin ich mir gar nicht sicher, ob das an den Schulen so als Pflicht ausgestaltet wird. Zweitens bin ich mir sehr sicher, dass diese Schulen schlichtweg Orte der Menschenfreundlichkeit sind. Menschenfreundlichkeit deswegen, weil es eben auf die einzelne Person ankommt. Weil die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler merkt, Mensch, ich bin ja wirklich wichtig für die Menschen dort. Und deswegen sind zwei Dimensionen da besonders wichtig, nämlich zum einen das gute Schulleben und zum anderen eben das Hineinnehmen einer religiösen Dimension im Leben, aber eben nicht aufdringlich, sondern als Ort des pluralen Miteinanders. Und deswegen, und das wird oft völlig unterschätzt, sind gerade die Schulen in christlicher Trägerschaft Orte einer ganz hervorragenden Demokratiebildung.
Sie haben diese Werte gerade beschrieben. Sind sich denn die Kirchen selbst aus Ihrer Sicht dieser Werte, die die Schulen haben, bewusst?
Nicht ausreichend, denn auch bei den Kirchen gibt es viele Menschen, die sagen, naja, Schule, das ist doch in Deutschland Aufgabe des Staates, dann lassen wir den Staat mal machen. Und die Schulen sind ja auch nicht kostenlos für den Träger. Das ist ein großes Problem, denn die Kofinanzierung, gewissermaßen die Refinanzierung der Schulen durch den Staat, die deckt ja nicht alle Kosten ab. Und dazu kommt die Herausforderung des Fachkräftemangels. Wir haben natürlich auch Lehrer- und Lehrerinnenmangel in Deutschland. Und da die Lehrer und Lehrerinnen an den kirchlichen Schulen nicht verbeamtet werden, ist das auch nochmal eine besondere Hürde. Die andere Seite ist, wer dahin geht, der weiß, was er tut, der tut es gerne und der setzt sich eben für die Menschen dort ein.
Sie sagen auch, in einem Interview haben Sie das gesagt, die Kirche habe generell zu wenig die Bereiche im Blick, in denen sie noch erfolgreich ist. Welche Bereiche meinen Sie dann noch neben den Schulen?
Na, jetzt überlegen Sie mal, hätten Sie ein Unternehmen mit drei Bereichen, ein Bereich läuft super, ein Bereich läuft so lala und ein Bereich läuft gar nicht gut, weil eben die Umsätze zurückgehen, was würden Sie tun? Ich übertrage es mal, wir haben in der Kirche den Bereich der Pastoral, da müssen wir völlig neu ansetzen, aber da geht sehr viel Geld hin. Wir haben den Bereich der Caritas, da läuft vieles sehr gut und wir haben den Bereich der Schulen und der Bildung. Da haben wir eine Nachfrage, die auch im kirchlichen Raum oft völlig unterschätzt wird. Da aber wird gekürzt, weil natürlich die rückläufigen Kirchenmitgliedszahlen auch bedeuten, dass weniger Geld zur Verfügung steht. Und es natürlich so ist, wird eine Schule aufgegeben oder kommt es zu einem Trägerwechsel, um etwas neutraler zu sagen, dann springt ja in der Regel der Staat ein. Anders gesagt, auch für den Staat ist es ganz am Ende durchaus teuer, wenn die Kirchen sich hier zurückziehen.
Sagt der Ökonom und Theologe Ulrich Hemel. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Katholische Schulen in Deutschland. Morgen spreche ich dann zum Abschluss unserer Serie mit dem Philosophen Christoph Quarch über den Wert, den die Kirchen für uns noch spirituell haben.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die wohl künftige Bundesregierung aus Union und SPD will ja einen härteren Kurs in der Migrationspolitik fahren. Sie will zum Beispiel Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen und mehr Menschen ohne Bleiberecht abschieben. Die neuen Koalitionäre dürften deswegen heute gespannt nach Leipzig blicken. Dort befasst sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage, ob Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Konkret geht es um zwei Männer aus dem Gazastreifen und aus Somalia. Frank Wörner mit Einzelheiten.
Die beiden Flüchtlinge waren schon in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt worden, reisten aber weiter nach Deutschland und beantragten hier Asyl. Die Anträge wurden abgelehnt, die Männer sollten abgeschoben werden und klagten. Ohne Erfolg. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof stellte zwar fest, dass das Asylsystem in Griechenland Defizite aufweist, mit denen könnten arbeitsfähige junge Männer aber umgehen. Eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe ihnen dort nicht. Nun liegt der Fall beim Bundesverwaltungsgericht. Das muss abschließend prüfen, ob Abschiebungen nach Griechenland erlaubt sind. Eine Entscheidung könnte es noch heute geben. Im Fall von Italien hatte das Gericht im vergangenen Jahr über ähnliche Fälle entschieden. Dorthin sind Abschiebungen demnach möglich.
Vor dem Verwaltungsgericht Freiburg geht es am Vormittag um die Zukunft des Flughafens Bremgarten im Gewerbepark Breisgau. Der Zweckverband des Gewerbeparks möchte erreichen, dass er von den hohen Auflagen entbunden wird, die es durch die Nutzung als Sonderlandeplatz gibt. SWR-Reporterin Marion Eiche mit den Details.
Im Moment muss der Zweckverband Gewerbepark Breisgau als Inhaber das Gelände pflegen und in Betrieb halten. Unter anderem auch den Fallschirmsprungbetrieb. Das alles kostet viel Geld. Deshalb hat der Verband gegen das Regierungspräsidium Stuttgart als zuständige Luftfahrtbehörde geklagt. Entspricht das Freiburger Verwaltungsgericht der Klage, wäre das das Aus für die Hobby-Fallschirmspringer Sky High Eschbach e.V. und die ansässige Flugzeugwerft Meyer Motors, die private und vor allem historische Flugzeugtypen dort baut, restauriert, testet und vorführt. Der Flughafen in Bremgarten südlich von Freiburg ist ein ehemaliger Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr.
Mehr oder weniger aufschlussreiche Zahlen, gerade mit Blick auf den Zoll-Zickzack-Kurs von US-Präsident Trump, werden heute aus Genf kommen. Die Welthandelsorganisation WTO veröffentlicht nämlich am Vormittag ihre jährliche Handelsprognose. Wie nahe ist der Iran an eigenen Atomwaffen? Die Antwort hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Nach iranischen Medienberichten wird heute der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Grossi zu Gesprächen in Teheran erwartet. Er reist damit wenige Tage vor weiteren Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über dessen Atomprogramm dorthin. Einzelheiten dazu hat unser Korrespondent Christian Buttgereit.
Am Samstag wollen sich Vertreter der USA und des Iran erneut zu Gesprächen über ein mögliches neues Atomprogramm treffen. Als Ort wird Maskat im Oman genannt. Bereits das erste Treffen am vergangenen Samstag kam unter Vermittlung des Oman zustande. Die überwiegend indirekten Gespräche bezeichneten beide Seiten im Anschluss als respektvoll und konstruktiv. Dennoch drohte US-Präsident Trump dem Iran erneut mit einem Militäreinsatz, sofern Teheran nicht bereit sei, sein Nuklearprogramm einzustellen. Noch vor dem zweiten Treffen plant der iranische Außenminister Araghchi, Ende der Woche nach Moskau zu reisen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, die Reise sei eine Gelegenheit, über die jüngsten Entwicklungen bei den Atomgesprächen zu beraten. Russland und der Iran sind traditionell enge Verbündete.
Nach dem gewaltsamen Tod einer dreiköpfigen Familie in Weitefeld im Westerwald gehen die Ermittlungen weiter. Heute Abend wird in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ein Fahndungsaufruf nach dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Die Polizei sucht seit dem Samstag vergangener Woche nach Alexander Meisner, der wahrscheinlich bewaffnet ist. Der Koblenzer Polizeisprecher Jürgen Fachinger sagt, dass man nicht wisse, ob Meisner noch im Westerwald sei.
Das können wir nicht ausschließen, wir wissen es aber nicht. Von daher machen wir das ja jetzt auch. Ja, es ist kein Filmfall in dem Sinn, sondern es ist eigentlich nur dieser Fahndungsaufruf, wo halt eben entsprechend nochmal kurz der Sachverhalt dargestellt wird. Und ja, wir erhoffen uns Hinweise, die zum Aufgreifen des Tatverdächtigen führen.
Ein Foto des Verdächtigen und eine Personenbeschreibung finden Sie auch unter swraktuell.de/Koblenz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Er darf noch mal ein bisschen offiziell reisen. Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute in Warschau den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Dabei wollen die beiden über die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland sprechen. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas hat sich Gedanken zu Scholz' Abschiedsbesuch in Polen gemacht.
Man würde ja schon gerne mal, also in den Kopf von Olaf Scholz reingucken. Muss jetzt nicht wörtlich sein, aber nur mal so aus Interesse. Zum Beispiel heute, wenn er in Warschau ankommt und sich dort mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Donald Tusk trifft. Denn Scholz ist zwar auch noch im Amt, aber eben nicht mehr so richtig. Geschäftsführend halt. Irgendwie dann doch ein Kanzler zweiter Klasse. Wer Olaf Scholz näher kennt, weiß, er dürfte sich darüber nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Immerhin ist er ja mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Also wirklich äußerst gesund. Bis an die Schmerzgrenze gesund. Aber spannend sind solche Abschiedsbesuche beim direkten Nachbarn dann doch irgendwie. Vieles hat Scholz einfach nicht mehr in der Hand. Die Zukunft zum Beispiel. Die muss er nun ausgerechnet Friedrich Merz überlassen und bald erhobenen Hauptes von der großen politischen Bühne verschwinden. Vor dem Zapfenstreich ist aber heute nochmal Business as usual angesagt, inklusive Freundschaftspflege und Mittagessen in Warschau. Das zumindest wird für Olaf Scholz erstklassig sein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.